Frau Präsidentin, Sie heißen mit Zweitnamen Gertrud. Nach wem sind Sie denn benannt und fanden Sie diesen Namen als Kind immer peinlich?
Ich bin nach meiner Großmutter mütterlicherseits benannt. Die hieß auch Gertrud. Und ich habe den Namen sehr gemocht, weil ich meine Großmutter über alles geliebt habe. Aber mich hat in den ersten 20 Jahren niemand weder Ursula noch Gertrud genannt, sondern ich hieß immer nur Röschen.
Röschen, ja.
Mein Spitzname.
Den haben Ihre Brüder Ihnen, glaube ich, gegeben, weil sie wollten eine kleine Rose haben, oder?
Genau, damals waren noch die Zeiten, wo die Jungs, wenn sie geboren wurden, in Blau gekleidet wurden und die Mädchen in Rosa. Und meine beiden ältesten Brüder wollten gerne ein Mädchen haben und dann wurde ich geboren und natürlich in Rosa gekleidet und daraus kam das Röschen. Und das setzte sich so durch, dass in der Schule in Brüssel die Franzosen mich Röschen nannten, also dieses Wort einfach ins Französische übersetzten oder nicht übersetzen, sondern einfach nur den Laut mitnahmen und Französisch aussprachen, so dass das verbunden ist mit meiner Kindheit, dieser Name.
Sagt denn heute noch jemand Röschen zu Ihnen?
Also in der Familie alle, außerhalb der Familie keiner mehr.
Ihr Mann auch?
Der hat liebevolle Kosenamen für mich und das sind andere.
Nicht Röschen. Rose ist ja eigentlich ein ganz schönes Synonym. Also eine Rose ist schön, sie hat aber auch Dornen, die zum Selbstzweck oder so Selbstverteidigung dienen. Das kann man ja eigentlich, kann man gut mit diesem Namen leben, finde ich, oder?
Ja, das ist richtig. Nur ich fand dann irgendwann, mochte ich die Verkleinerung nicht mehr und dachte ich, und außerdem haben einfach auch Kommilitonen angefangen, mich Ursula zu nennen. Und in der Politik heiße ich nur Ursula.
Mögen Sie eigentlich Rosen oder haben Sie eine andere Lieblingsblume?
Ich mag Rosen sehr gerne. Ich finde sie sehr schön. Aber eigentlich habe ich gar keine Lieblingsblume, sondern ich finde einfach die Pracht von Blumen überwältigend.
Und die Farben finde ich immer schön. Hauptsache Blume auf dem Tisch und das ist eine andere Stimmung im Raum. Ja. Frau von der Leyen, Sie sind ja aufgewachsen in Brüssel. Und also bis Sie 13 waren, haben Sie hier gelebt. Jetzt leben Sie ja wieder hier seit fast 5 Jahren. So schließt sich ja auch ein bisschen der Kreis für Sie, familiär, aber auch politisch. Haben Sie denn jetzt inzwischen eine Wohnung gefunden außerhalb des Parlaments? Weil als wir uns zuletzt gesprochen haben, Sie sind ja sehr bescheiden, haben Sie hier noch gewohnt, oder?
Nein, ich habe nach wie vor das Zimmer im Berlement, also im Kommissionsgebäude. Und in der Tat, für mich war das vor 5 Jahren wie ein Nachhausekommen. Denn ich bin hier geboren und meine Kindheit ist verbunden mit Brüssel und mit Europa. Und meine Erinnerungen an die Schule sind, dass wir umgeben waren auch von Italienern und Franzosen, Luxemburger, Holländer, also die europäische Schule. Das war so das Grundgefühl und auch diese vielen Sprachen auf der Straße, die man erlebt hat. Und da wieder einzutauchen, das spült ganz viele tiefe Kindheitserinnerungen hoch.
Ich glaube, Sprache, das merke ich ja. Wir kennen uns jetzt fast seit 20 Jahren. Ich habe Sie ja, als Sie Familienministerin waren, 2005 habe ich Sie das erste Mal interviewt, getroffen. Und was ja immer wieder auffällt, Sie sprechen ja perfekt Englisch und perfekt Französisch. Das hilft natürlich, glaube ich, auch im Berufsalltag extrem, oder? Gerade jetzt als Präsidentin.
Das hilft hier in der Europäischen Union sehr. Europa ist einfach die Vielfalt der Sprachen. Und ich liebe das auch, diese unterschiedlichen Melodien zu hören. Ich wünschte, ich könnte mehr Sprachen noch, weil das einfach auch hilft in Europa. Aber wenn man eine Weile hier gewesen ist, dann kann man auch ganz gut, zum Beispiel Italienisch kann ich ganz gut verfolgen, wenn es gesprochen wird. Ich kann selbst es gar nicht sprechen. Aber das ist schon etwas, was wie der Heimatton ist.
Und die Franzosen oder die französisch sprechenden Mitarbeiter, die müssen natürlich, die haben wahrscheinlich sehr schnell mitbekommen, dass sie eben Englisch und Französisch sehr gut sprechen. Das heißt, man muss dann schon, die müssen dann schon aufpassen, wenn sie im Raum sind, oder?
Naja, hier ist es eigentlich selbstverständlich, dass man 2, 3 Sprachen spricht. Und die typischen 3 sind Englisch, Französisch und Deutsch. Und die eigene Muttersprache. So, dass es eigentlich so ist, dass also Französisch und Englisch sprechen eigentlich alle.
Das ist ganz normal.
Ja.
Ist das mit ein großes Geschenk, was Ihre Eltern Ihnen gegeben haben? Also neben Bildung, aber auch eben dieses europäische Aufwachsen und natürlich auch die Sprachen lernen zu können?
Es ist ein ganz großes Geschenk in meinem Leben, denn meine Eltern haben mir auch diese Leidenschaft für Europa mitgegeben und die tiefe Geschichte, die hinter Europa steht. Mein Vater war 15, als der Krieg endete, der Zweite Weltkrieg. Und er hat immer uns erzählt, was für eine Verzweiflung es bedeutete für ihn, dass alles zerstört war und eigentlich keine Zukunft vor ihm lag. Und dann kam der europäische Gedanke. Und diese Friedensbotschaft, diese Freundschaftsbotschaft, aber auch dieses Zusammenarbeiten, zusammen Europa entwickeln, dieses Grundgefühl, das hat er uns immer vermittelt als Kindern. Und das hat er auch bis zu seinem Lebensende behalten.
Aber es ist eigentlich traurig, dass er das nicht mehr mitbekommt, oder? Dass Sie jetzt in dieser Position sind.
Ja, ach gut, so ist das Leben. Er war dann, er hat leider nicht mehr mitbekommen, dass ich Kommissionspräsidentin wurde, ist vorher gestorben. Aber Europa war so sehr eine Sehnsucht auch immer für ihn bis zu seinem Lebensende. Und auch im Alzheimer war dieses Grundgefühl, Europa, das ist Familie und da müssen wir gut drauf aufpassen. Für ihn ganz wichtig. Das blieb eine Grundmelodie bis zum Ende.
Ihre eigene Familie ist ja weit weg von Ihrem Dienstsitz, von Ihrem Amtssitz. Fühlen Sie sich manchmal einsam, gerade wenn Sie auch noch hier leben, wo Sie auch arbeiten?
Einsam fühle ich mich nicht. Ich fühle mich sehr getragen durch meine Familie. Und natürlich gibt es heutzutage Zoom-Möglichkeiten und man kann miteinander telefonieren. Und für mich ist hier in Brüssel sehr viel Arbeit, aber auch sehr viele Freunde, Kollegen, mit denen man viel Zeit auch verbringt. Und wenn ich nicht hier bin, dann bin ich natürlich ganz viel unterwegs in Europa. Also es gibt keine Woche, in der ich nicht in Europa oder außerhalb Europas unterwegs bin. Das heißt, es ist auch gar keine Zeit, sich einsam zu fühlen.
Aber haben Sie denn mit Ihrer Familie täglichen Kontakt? Also telefonieren Sie täglich? Gibt es eine Familien-WhatsApp-Gruppe?
Ja, also es gibt nicht bei WhatsApp, beim anderen Kanal.
Oder gibt es eine Handy-Austausch? Also
wir haben natürlich eine Chatgruppe in der Familie und ich habe mit den Kindern telefoniere ich viel. Und wenn wir Sehnsucht nacheinander haben, dann zoomen wir eben. Und das geht in alle Himmelsrichtungen, dieses Globus. Also das ist ja heutzutage ganz wunderbar, weil ich mich erinnere, als ich in dem Alter meiner Kinder war, da musste man noch runterlaufen auf die Straße in die Telefonzelle und musste zusehen, dass man genügend Pfennige mit hatte, damit das Gespräch nicht abbrach. Und heutzutage greift man Gott sei Dank zum Handy und kann eben kurz einen Gruß rüberschicken.
Und mit Ihrem Mann, haben Sie da feste Telefonzeiten oder abends, morgens?
Wir haben ein gewisses Ritual, das ich versuche auch einzuhalten, also wo er schon weiß, dass ich anrufe und ich auch weiß, dass wir ein bisschen miteinander klönen können. Das ist ganz wichtig.
Ja, prägt einen.
Ja, und das, was mir fehlt hier, ist dieses kleine Gespräch, was man im Alltag immer miteinander hat. Man merkt ja nur, dass dieses kleine Gespräch nicht da ist, wenn zum Beispiel man in zwei verschiedenen Orten ist. Und da auch hilft natürlich das Handy und es hilft die Regelmäßigkeit.
Als wir uns zuletzt getroffen haben, war ein Enkelkind. Hatten Sie ein Enkelkind? Ich weiß nicht, gibt es jetzt schon ein zweites?
Jetzt gibt es vier.
Vier Enkelkinder? Ja. Wir haben uns vor 2 Jahren gesehen. Ja,
das ist der Vorteil der Großmutter. Man kriegt sehr viel schneller Enkelkinder als
vier
Kinder.
Vier Enkelkinder?
Ja, und es ist ein Segen. Es ist einfach wunderbar. Es ist herrlich.
Das Älteste war, glaube ich, ein Mädchen, oder?
Ein kleines Mädchen und jetzt haben wir noch einen kleinen Jungen und 2 weitere Mädchen.
Zwillinge,
oder? Nein. Also 3 meiner Töchter haben diese 4 Enkelkinder jetzt. Und es ist einfach ein ganz großer Segen. Also ich tauche immer wieder so ein in die Gefühle vom Anfang meiner kleinen Familie und erlebe alle diese Höhen und Tiefen, insbesondere in den ersten Wochen mit. Ich versuche immer, wenn es irgendwie geht, wenn ein Enkelkind kommt, rund um die Geburt mich so freizuschaufeln, dass ich da sein kann. Mhm. Und es ist einfach wunderbar zu sehen, wie es ist ein Wunder einfach, diese Kinder zu sehen und sie wachsen zu sehen. Und ja, all diese Erinnerungen überschwemmen mich dann.
Das heißt, es werden viele Fotos geschickt und viele Videos geschickt wahrscheinlich.
Das auch. Und wir reden ganz, ganz viel natürlich diese typischen Mutter-Kind-Gespräche. Also auch die ganzen Schwierigkeiten am Anfang, und aber auch das Positive, die Nächte, die so hart sind. Wie geht's mit dem Stillen? Wo kann ich helfen, dass das Baby mehr schläft? Also die typischen Fragen am Anfang. Auch dieses Gefühl, oh Gott, ich habe überhaupt gar keine eigene Zeit mehr, die jungen Mütter dann plötzlich erleben. Und dann aber auch die Fragen, wie mache ich das mit meinem Beruf und wie mein Mann mit seinem Beruf, wie wir uns abwechseln mit der Elternzeit. Also diese ganzen klassischen Fragen, aber die so schön und so wichtig sind und manchmal auch so schwierig sind. Da muss so manche Träne manchmal getrocknet werden, aber auch die Freude geteilt. Also, ist das pralle Leben einfach.
Aber ich glaube, Sie und Ihr Mann haben das den Kindern ja auch sehr gut vorgelebt, dass beides geht. Also es geht Arbeit, es geht Familie und vor allem als Paar, das Miteinander, dass man sich um die Kinder gemeinsam kümmert und dass man aber trotzdem seinen Beruf auch ausüben kann.
Ja, das war für meinen Mann und mich immer ganz wichtig. Und wenn ich zurückblicke, dann war es so, dass die ersten 15 Jahre war ich sehr viel stärker verantwortlich für die Kinder und die Familie. Und man kann das auch an unserem Berufsweg sehen. Nach 15 Jahren war mein Mann habilitierter Professor der inneren Medizin und ich habe noch nicht mal meinen Facharzt geschafft. Ich war Assistenzärztin mit kleinen Werkverträgen. Dann wurde ich Sozialministerin in Niedersachsen und dann drehte sich das Ganze um.
2003
das war das. 2003. Ja. Und dann drehte sich das Ganze um. Dann hatte ich wirklich keine Zeit und mein Mann musste voll rein. Und er hatte sich selbstständig gemacht und er hat das fantastisch gemacht. Er sagt heute, das war das Beste, was ihm passieren konnte, weil er sonst nie eine so tiefe Bindung auch zu den Kindern aufgebaut hat, hätte. Und die zweiten 15 Jahre war er derjenige, der sich eigentlich um alles gekümmert hat. Wir haben immer gescherzt. Also er wusste dann, wann die Mathearbeit ist und wann der nächste Impftermin ist, was ich früher immer aus dem FF kannte. Und was uns beiden so gut getan hat, ist, dass wir beide erlebt haben, das Gras ist nicht immer grüner auf der anderen Seite des Zaunes. Also es gibt wunderbare und schwierige und nervige Momente im Beruf und es gibt wunderbare und schwierige und nervige Momente in der Familie. Und deshalb trägt man es eben auf beiden Schultern. Das hat enorm geholfen.
Das heißt, es hat Sie als Paar noch mal anders enger zusammengebracht, aber Sie auch mit den Kindern. Also die Kinder haben wahrscheinlich zu Vater und Mutter gleich enges Verhältnis.
Ja, es hat uns als Paar ganz tief gebunden, weil wir eben diese gleichen, ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Und die Kinder sagen heute, sie haben sozusagen die volle Mutter und den vollen Vater gehabt und beide sind anders. Und das ist ja auch so schön. Also dadurch, dass ich fand immer ganz wichtig, dass als mein Mann dann sehr viel mehr machte, er macht's auf seine Art und ich mach's auf meine Art und wir reden uns da nicht rein. Und im Rückblick war das genau richtig, denn die Kinder wissen genau, der Vater ist eben der Vater. Ja. Die Mutter. Und jedes hat, beides ist gut und hat seine Vor- und hat aber auch Vorteile und hat aber auch seine Ecken und Kanten.
Haben Sie zu Ihren Eltern Mama und Papa gesagt?
Wir haben in meiner kleinen, also früheren Familie so Vater und Mutter gesagt. Aber heute sagen meine Kinder zu uns Mama und Papa.
Mama und Papa. Ja. Und dürfen die Enkelkinder Oma und Opa sagen oder Omi und Opi?
Wir heißen Oma, Mi und Opapi. So geht's halt weiter.
Ja, aber ist ja auch schön. Also nicht mal Vornamen wunderbar. Oder so, sondern wirklich also klassisch die...
Genau, ich bin die Oma, Mi.
Die Oma, Mi. Wobei das für Kinder fast schwieriger ist, auszusprechen, oder, Oma Mi?
Also, ich weiß es nicht. Sie übernehmen es irgendwann. Und in dem Alter trinkt man ja förmlich Namen und Sprache.
Sie verpassen ja auch viel aufgrund Ihres Berufs, was Familie angeht. Also Sie werden wahrscheinlich nicht bei jedem Event dabei sein können, nicht bei jedem Geburtstag. Hat man da manchmal einfach ein schlechtes Gewissen sich gegenüber, aber auch den Kindern, den Eltern, wem auch immer gegenüber?
Ich habe kein schlechtes Gewissen. Das habe ich mir wirklich abgewöhnt, denn man hat mir früher als junge Frau, als ich die ersten Kinder hatte, so viel schlechtes Gewissen gemacht. Und wenn es etwas gibt, was ich jungen Frauen mitgeben will, lasst euch kein schlechtes Gewissen machen. Ihr seid gute Mütter. Aber natürlich habe ich Sehnsucht, ganz viel Sehnsucht. Und wünschte immer, dass ich mehr Zeit hätte. Und es weiß aber, dass die Zeit begrenzt ist. Also diese Sehnsucht, die brennt und die bleibt. Und das kann ich nicht ändern. Denn ich habe natürlich auch die Verantwortung hier für Europa. Und ich versuche es so gut wie irgend möglich übereinzukriegen.
Aber jetzt kandidieren Sie ja nochmal für eine zweite Amtszeit. Das heißt, im positiven Sinne, wenn alles so ausgeht, wie Sie das wünschen, sind das ja nochmal 5 Jahre, wo Sie fern der Familie sind. Ja. Lohnt es das?
Ich habe mir lange, lange Gedanken gemacht. Ich habe die Kinder gefragt und die Kinder haben sehr klug einfach gesagt, du musst das machen, was du für richtig hältst. Also haben mir nicht die Last der Entscheidung abgenommen. Und die Entscheidung für eine weitere Kandidatur, für eine weitere Amtszeit, die habe ich gefällt schlussendlich, weil ich dachte, ich kann mich nicht aus der Verantwortung stehlen in dieser Zeit. Und wenn ich noch einmal mit diesem Amt betraut werde, Ich habe viel Erfahrung jetzt. Ich habe viele Kontakte weltweit. Und es steht auf Messerschneide für unsere Demokratie. Mhm. Und deshalb hat überwogen dann, dass ich gesagt habe, ich stehe noch einmal zur Verfügung, wenn ich denn gebraucht werde.
Was hat Ihr Werdegang damit zu tun, wie Sie jetzt Ihren Europawahlkampf führen?
Zunächst einmal hat ganz viel Einfluss die Erfahrung, die ich als Kind hier in Brüssel gemacht habe. Ich habe als Kind ganz viele Freunde hier in Brüssel gehabt, aus anderen Ländern, zum Beispiel, wie gesagt, Frankreich, Belgien, Italien, die Niederlande, Luxemburg. Und dann haben wir uns auch manchmal gestritten, zum Beispiel mit den flämischen Kindern in unserem Viertel. Und dann haben wir mal den flämischen Kindern hinterher geschrien, Flamse Gaskop, was nicht sehr nett ist. Und die schrien zurück uns gegenüber Nazi, Nazi. Und ich habe es erst am Anfang gar nicht verstanden. Und habe dann meine Eltern gefragt und habe dann langsam angefangen zu verstehen, welche Geschichte mein Land hat. Aber eben auch, welch ein Segen dieses Europa ist, dass die Hand wieder ausgestreckt wurde, dass wir aufgenommen worden sind wieder in den Kreis der demokratischen Länder und dass wir dieses Europa gemeinsam jetzt schaffen und dass aus Todfeinden tiefe Freundschaften entstanden sind. Und das sind eigentlich die Grundwerte Europas. Und das Zweite ist natürlich der Respekt vor der Würde des Menschen. Das ist einer der Grundpfeiler der europäischen Idee und alles andere hat sich dann daraus ergeben. Diese Kindheitserfahrung, also des Zusammenhalts, der Freundschaft und der Familie, die wir sind, dann hat sehr stark mich auch geprägt, diese Erfahrung, dass wenn wir zusammenstehen in Europa, können wir fast jede Krise bewältigen. Dann sind wir unendlich stark. Und dann gab es andere Elemente, die auch noch eine Rolle gespielt haben. Aber ich glaube, das ist so die Grunderfahrung von Europa.
Und wenn Sie sagen, Sie wollen sich nicht aus der Verantwortung stehlen, Sie wollen weitermachen, ganz bewusst, was wollen Sie erreichen für Europa?
Ein starkes Europa, dafür möchte ich stehen. Ein Europa, das seine demokratischen Werte verteidigt. Ein Europa, was wettbewerbsfähig ist, also Wohlstand hat. Und ein Europa, das schützt. Das sind die Hauptkernpunkte, über die wir arbeiten müssen in den nächsten 5 Jahren mindestens.
Was haben Ihre Wurzeln mit dem Heute und mit dem Morgen zu tun, also auch mit dem Gestern? Also wie schließt sich da für Sie der Kreis?
Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie die Welt wäre ohne Europa. Und ich weiß um den unendlich großen Wert dieser Europäischen Union. Und ich weiß aber auch, wie kostbar diese Europäische Union ist und dass sie davon lebt, dass wir sie jeden Tag erneuern und jeden Tag festigen. Und dass sie angegriffen wird. Sie wird angegriffen von außen. Man braucht nur sich Putins schrecklichen Krieg in der Ukraine ansehen. Und wenn er dort nicht ausgebremst wird, er wird nicht anhalten. Wir werden angegriffen von außen, aber auch von innen gibt es Kräfte, die den Zusammenhalt in Europa bedrohen. Und das heißt für uns alle, die wir ein starkes Europa wollen, dass die Mitte zusammenhalten muss und dass wir diese europäischen Werte verteidigen müssen. Europa ist etwas, was man jeden Tag erneuern muss. Und das ist eigentlich die Aufgabe.
Also für mich ist Politik der härteste Job der Welt. Also nicht wegen des Arbeitspensums, das haben wir alle, das habe ich auch. Aber ich denke immer auch, wenn ich Sie jetzt beim Parteitag gesehen habe oder wenn man Politiker einfach sieht, Sie müssen ja auch jeden Tag nett sein zu Menschen, die Ihnen vielleicht nicht wohlgesonnen sind, die vielleicht hinter Ihrem Rücken schlecht über Sie reden, die Ihnen nicht den Erfolg gönnen, die versuchen, Sie zu beschädigen. Wie schafft man das? Dass man das aushält und dass Sie trotzdem immer freundlich bleiben, höflich bleiben, nett sind.
Ja, weil ich auch ganz viele Erlebnisse habe von Menschen, die positiv sind und die sich bedanken oder die sich freuen oder die mitmachen wollen. Oder was auch wunderbar ist, es kommen viele Menschen, die Probleme haben und ich kann helfen bei der Lösung. Es kommen Staats- und Regierungschefs, die vor großen Problemen stehen und wir sagen, gut, gemeinsam als Europäer schaffen wir das und wir kriegen es dann auch hin. Also es gibt ganz viele positive Erlebnisse Und das treibt mich an. Und dann natürlich dieses Wissen, dass, und das ist die Erfahrung, diese Familie, die ich habe, die hat natürlich auch meine Haltung für die Zukunft beeinflusst, sie jeden Tag. Und dass ich weiß, dass ich nicht nur für hier und jetzt arbeite, sondern dass ich den Kindern und Enkelkindern auch ein gutes Europa überreichen möchte. Und das treibt enorm an und das gibt ganz viel Halt.
Bei 7 Kindern, 6 Geschwistern, einem Ehemann, Schwiegereltern, Eltern, vergisst man da auch mal einen Geburtstag?
Oh ja.
Jetzt noch 4 Enkelkinder? Ja. Ist Ihnen das schon passiert?
Ja, 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 ich muss es gestehen, ja, doch, das kann schon passieren.
Also es gibt keinen.
Dann ja, muss man nur hinterher sich entschuldigen und sagen, aber es kommt trotzdem von Herzen noch ein Geschenk.
Aber es passiert auch Ihnen mal,
ja, nicht,
dass Sie
ja,
sowas machen. Aber nochmal zu diesen Partei, also wenn ich jetzt, weiß nicht, untereinander die Parteikollegen oder ist Ihnen sowas schon bewusst, der am meisten lobt, der mag mich eigentlich am wenigsten oder der versucht hinter den Kulissen mir am meisten zu schaden?
So denke ich aber eigentlich nicht.
Nein.
Erstmal nehme ich Menschen so, wie sie auf mich zugehen. Und klar erlebt man auch Enttäuschungen in der Politik wie im Leben. Aber ich erlebe auch ganz viele Menschen, die einfach mitmachen und die sich begeistern lassen oder die auch mit ganz tollen Ideen kommen und oder manchmal auch mit Trost und Unterstützung und Zusammenhalten. Und wir müssen alle versuchen, unser Bestes zu geben, zum Beispiel für dieses Europa. Und das tue ich jeden Tag. Und da gibt es ganz viele, die mitmachen.
Sie sind ja 1990 in die CDU eingetreten und ja nach und nach wurde es dann immer mehr. Dann eben 2003 Ministerin in Niedersachsen. Gab es seit 1990 oder seit Anfang der 2000er Jahre irgendwann mal einen Moment, wo Sie gesagt haben, ich höre auf, ich schmeiß jetzt hin, macht euren Kram alleine, ich mag nicht mehr?
So intensiv, wie Sie es formulieren, nicht. Aber ich erinnere, dass es natürlich immer Momente gab, da stand es auf Messerschneide, schlicht und einfach. Ich weiß zum Beispiel, als ich Arbeitsministerin war, da stand, und ich wollte eine Frauenquote für Aufsichtsräte einführen. Und das Gesetz war auf dem Weg und die CDU/CSU war strikt dagegen. Und ich kam in eine Sackgasse rein, wo am Ende ich nicht mehr wusste, wie es weitergehen kann. Und dann war es Angela Merkel eigentlich, die mir eine kluge Lösung angeboten hat. Ich weiß noch, dass sie mich fragte, was machst du morgen bei der Abstimmung? Da habe ich gesagt, ich werde dafür stimmen. Das Gesetz wird nicht durchkommen und ich werde dann zurücktreten. Und dann sagt sie, nein, das kommt überhaupt nicht in Frage. Es muss doch eine Lösung geben. Und dann hat sie mir gesagt, pass auf, ich werde mich mit aller Kraft einsetzen, dass das Thema Frauenquote in unser Wahlprogramm kommt und dann setzen wir es in der nächsten Legislaturperiode an. Und du arbeitest jetzt mit und stimmst nicht einem Gesetzentwurf zu, der sowieso morgen scheitert. Und genau so ist es gekommen. Also es gibt manchmal Momente, wo man so in der Sackgasse ist, dass man selber den Ausweg nicht mehr sieht. Und wenn man Glück hat, kommt jemand, der den weiteren Blick drauf hat und sagt, pass auf, das ist die Lösung und lass uns daran arbeiten. Ist auch riskant, kann auch alles scheitern. Aber in diesem Fall hat es gehalten. Und natürlich gibt es Momente, wo ich frustriert bin oder wo ich erschöpft bin und wo man denkt, meine Güte, ist das mühselig. Aber das kommt. Habe ich nie erlebt, zumindest, dass es an die Grenze geht, dass ich sage, ich mache nicht mehr mit, sondern dann überwiegt immer noch diese positiven Momente, über die wir gerade eben gesprochen haben, dass man doch weitermacht. Und vor allen Dingen ganz wichtig, also wenn man ganz wütend ist oder wenn man ganz frustriert ist, 2 Nächte drüber schlafen. Bei mir hilft das.
Das lernt man, das habe auch ich jetzt schon gelernt, im Alter, sage ich mal, in Anführungszeichen, dass man einfach sagt, okay, ich denke erst mal drüber nach, eine Nacht
und
zumindest drüber schlafen. Das hilft.
Und dann noch
wenn man nicht mehr so müde ist am nächsten
Morgen,
dann kann man nochmal neu denken. Ja.
Abends bin ich immer am Ende und erschöpft und morgens könnte ich immer Berge versetzen. Und weil ich das weiß, muss ich mit mir selber nochmal sprechen am nächsten Morgen.
Wie viele Stunden Schlaf haben Sie?
Irgendwas zwischen 6 und 8 sollte es sein.
Ach, doch so viel? Ja, hätte ich gar nicht gedacht.
Doch, ich versuche da sehr drauf zu achten, denn sonst habe ich den Kopf in Watte gepackt und kann nicht richtig denken. Unter 6 Stunden wird es schwierig. Manchmal, wenn man so Übernachtflüge hat, dann ist es am nächsten Tag echt mühsam. Und man macht einfach, man arbeitet nicht so gut, wenn man zu wenig schläft. Ganz einfach. Und dann ist das Ergebnis nicht so gut.
Ich brauche dann immer Zucker. wenn ich ganz wenig Schlaf hatte, merke ich, ich brauche Zucker. Dann könnte ich den ganzen Tag Süßigkeiten essen. Ich weiß nicht, Sie sind ja sehr diszipliniert, was Essen angeht, aber essen Sie auch mal was Verbotenes?
Nichts ist verboten.
In Anführungszeichen sondern, verboten. Ja. Also essen Sie auch mal was Ungesundes?
Ja, oder? Ich esse gerne Dinge, also bestimmte Dinge mache ich gerne. Ich muss zum Beispiel abends immer, wenn andere einen Absacker brauchen, dann brauche ich Schokolade. Abends ist irgendwo. Das ist aber dann eben auch, wenn ich Schokolade esse, danach ist Feierabend, finito.
Dann lässt der Körper auch los, ne? Und der Geist auch
und dann,
los.
Genau, funktioniert mein Kopf nicht mehr und das ist gut.
Ihr Vater war ja auch Politiker. Haben Sie sich da, also haben Sie da vieles gelernt auch, wie man umzugehen hat mit anderen Politikern? Ja. Also wie das so ist in der Politik, wie das läuft?
Mein Vater war Politiker. Eigentlich komme ich aus einer Familie, die waren, da waren nie ein Politiker, das waren Kaufleute und Ärzte und viele Musiker. Und er war der Einzige bis dahin. Er hat immer mit nach Hause gebracht, dieses Gefühl, dass er zufrieden ist und dass Politik was Schönes ist, weil man sie wenn man gestalten kann, was man erreichen kann. Also ich habe einen zufriedenen Vater erlebt in der Politik. Ich habe ein, zwei Mal auch erlebt, dass er wütend und erschöpft war. Aber die Grundhaltung war eigentlich eher, er fühlt sich wohl. Und deshalb dachte ich, grundsätzlich so ist Politik. Ich habe im Rückblick erst verstanden, meine Güte, wie viel der ausgehalten hat und wie viel Druck der auch gekriegt hat und wie er das weggesteckt hat. Und heute weiß ich, wie das ist, denn wenn ich zu Hause bin, dann reden wir quasi nicht über Politik, sondern über alle anderen Sachen und mir tut's einfach gut. Und wahrscheinlich strahle ich deshalb auch zu Hause Zufriedenheit aus, obwohl im Alltag ganz viel Druck ist. Ich glaube, das Geheimnis ist einfach, nicht zu viel nach Hause zu schleppen, also möglichst gar nichts davon nach Hause schleppen, sondern wirklich den Kopf mal freipusten und zulassen, diese anderen Gespräche, diese anderen Gefühle, die so wichtig sind im Leben.
Ja, und einfach mal in die Natur gehen, mal rausgehen und einfach, ja, Kinder, ich glaube, da gibt es immer genug
zu
reden.
Ja, und das Schönste bei den Kindern ist auch, also jetzt bei meinen erwachsenen Kindern, ihre Geschichten zu hören und ihre Sorgen und Nöte und ihre Erfolge und ihre Niederlagen. Und wenn sie sich verliebt haben oder wenn sie sich entliebt haben, all diese Geschichten, boah, das tut so gut, das ist das pralle Leben. Und das erdet mich dann aber auch immer wieder.
Und die Kinder nehmen Sie doch überall mit, also die erzählen Ihnen auch alles?
Die erzählen mir ganz viel. Also dafür bin ich unfassbar dankbar. Eigentlich habe ich mit allen meinen Kindern diese kleinen Gespräche und die geben mir ganz, ganz viel Kraft und ganz viel Antrieb. Obwohl es um ihre Probleme oder Themen geht, aber das ist für mich Lebenselixier.
Ja, und vor allem bekommen Sie ja wiederum mit, die junge Generation, was da alles, ja, ne, hat sich nicht so viel verändert wahrscheinlich, was Kinderbetreuung angeht. Also schon einiges, aber trotzdem, ich glaube, vieles zieht sich ja auch durch die Generation.
Aber ja. Und also ich kann zum Teil Rat geben, aber was auch immer wichtig ist, im politischen Alltag, mein Ärger, meine Frustration, das wird dann auch relativ, dass man es auch nicht so eng mehr sieht.
Ja.
Wenn man dann auch sieht, wie die anderen Sorgen und Nöte des Lebens, zum Beispiel der jungen Generation. Und die junge Generation ist ein enormer Antrieb, auch darauf zu achten, dass wir gut umgehen mit unserer Welt, gut umgehen mit unserer Natur. Dass die genau so, die würden uns nie verzeihen, wenn wir uns dieser Herausforderung nicht stellen, unsere Natur zu schützen. Und das sind alles Themen, die bringen die jungen Leute mit.
Ja, und die Enkelkinder jetzt.
Ganz und jetzt die Enkelkinder.
Wie alt ist die Kleine? Ah, die Große dann die, schon? Die ist jetzt,
drei und die Kleine müsste jetzt so 8 Wochen sein.
Ungefähr. Ach so, klein.
Ja.
Schön. Sehr schön. Als Sie gesagt haben, Sie gehen in die Politik, Sie hatten ja schon Kinder und Familie und hat Ihr Vater das eigentlich ernst genommen oder hat er gedacht, das ist jetzt irgendwie mal so ein Spleen?
Nein, der hat das sehr ernst genommen und da war der Alzheimer noch nicht spürbar und er war eigentlich ganz klug. Er hat mir, also erstmal hat er mir den Rücken gestärkt, als ich nämlich anfangen wollte zu kandidieren oder ich wollte Politik machen und dann hat man mir erstmal gesagt, ja, dann fang im Ortsrat an. Dann dachte ich, im Ortsrat? Es war im Nachhinein die super Empfehlung, weil ich habe es von der Pike auf dann gelernt. Ich habe Ortsrat gemacht, Stadtrat. Im Stadtrat war ich Fraktionsvorsitzende. Dann wollte ich mich für den Landtag bewerben. Dann habe ich zum ersten Mal erlebt, die Härte von Politik. nämlich dass um mich herum die meisten sagten, wunderbar, so eine junge Frau können wir gut gebrauchen, aber 5 Jahre müssen Sie noch warten, bei der nächsten Wahl sind Sie dran, jetzt ist kein Platz für Sie da. Und dann haben mir einige und mein Vater eben auch geholfen, insofern, dass er gesagt hat, da musst du eine Kampfkandidatur anstreben. Das heißt, es ging gleich los mit einer Kampfkandidatur gegen einen Platzhirsch. Boah, und das war hart. Aber da half, wenn er dann sagte, ruhig bleiben, Kurs halten. Also, wenn alles schief geht, dann scheiterst du, aber du kannst eben auch es schaffen. Ich wäre sonst nie in der Politik gelandet, muss ich auch sagen, wenn ich das nicht geschafft hätte. Die Kandidatur für den Landtag. Und dann war er klug genug noch, als ich anfing als Sozialministerin, vielleicht die ersten 3-4 Wochen, hat er noch mit mir über Politik, Handwerk gesprochen. Und dann hat er nie wieder was dazu gesagt, weil er auch, glaube ich, gespürt hat, das ist meine Zeit, es ist mein Ressort. Mhm. Er war 20 Jahre davor. Und dann hat er war wahnsinnig stolz und hat sich enorm darüber gefreut, aber nie mehr thematisch eingemischt.
Sie hätten ja auch ein komplett anderes Berufsleben haben können. Also Sie haben Volkswirtschaftslehre studiert.
Mit der Volkswirtschaft, die habe ich abgebrochen.
Gut, aber Sie haben angefangen zumindest. Sie hatten den Plan. Und dann haben Sie ja Medizin studiert, haben das Studium auch beendet. Ja. Sie sind ja Dr. Med und haben in einer Frauenklinik, Sie haben in der Frauenklinik in Hannover gearbeitet.
Ich habe in der Frauenklinik der MH als Assistenzärztin gearbeitet. Dann waren wir 4 Jahre in Stanford, weil mein Mann dort ein Stipendium hatte. Und da habe ich angefangen, Gesundheitsökonomie zu kennenzulernen. Und habe dann nochmal, als wir hier in Deutschland wieder waren, einen Master in Public Health gemacht. So, also bin in eine ganz andere Schiene gegangen. Und habe das auch mit Leidenschaft gemacht. Und dann dachte ich immer, man muss was verbessern und verändern in der Gesundheitspolitik. Und bin eigentlich, habe mich beworben, weil ich Gesundheitspolitik machen wollte. Da bin ich nie gelandet. Im Nachhinein ist das alles gut so. Aber es war dieses Gefühl, und ich glaube, das hat was zu tun mit meiner Familie und der Tatsache, dass mein Vater in der Politik war. Wenn du etwas grundsätzlich verändern willst, dann ist Politik ein Feld, wo du das tun kannst.
Aber haben Sie jemals darüber nachgedacht, was ja wie Ihr Leben wohl verlaufen wäre, wenn Sie doch in der anderen Richtung geblieben wären, wenn Sie jetzt vielleicht als Ärztin, als Professorin Karriere gemacht hätten?
Ja, da denkt man eigentlich nicht drüber nach, weil es so viele Abzweigungen im Leben gibt. Und ich finde immer, dass die Abzweigung, die man nimmt, die ist die richtige. Weil die anderen Wege, die kennt man nicht. Man kennt nicht die Hindernisse der anderen Wege. Also die Abzweigung, die man nimmt, die ist die richtige. Da hat man sich aus gutem Grund und sei es auch nur aus dem Bauch heraus dafür entschieden und nach vorne gehen.
Also Sie sind kein Mensch, der zurückblickt, sondern Sie leben im Hier und Jetzt und gucken nach vorne.
Ja, das finde ich wichtig. Denn das, was im Leben gewesen ist, das hat seinen Grund, warum es gewesen ist. Auch wenn es bitter oder falsch war. Aber das macht einen aus als Persönlichkeit. Und es gibt Gründe, warum man sich so entschieden hat. Und ich finde, nicht hadern. Wohl zurückgucken, wohl lernen vielleicht auch aus Fehlern. Aber nicht hadern mit dem, was man gemacht hat. Weil wir ja alle nicht wissen, was gewesen wäre, wenn wir die andere Abzweigung genommen hätten.
Das stimmt. Diese 4 Jahre in Amerika, waren das vielleicht die unbeschwertesten, vielleicht glücklichsten Jahre Ihres Lebens?
Diese 4 Jahre haben eigentlich meine gesamte Einstellung zur Familienpolitik geprägt. Als ich mein erstes Kind bekam, hatte ich einen tollen Chef. Das war Mitte der 80er Jahre. Der mir sagte, ich halte Ihre Stelle 10 Monate lang frei und dann kommen Sie wieder. Wenn er das nicht gesagt hätte, wäre ich, glaube ich, nie wieder zurück in den Beruf gegangen. Denn alle anderen Umstände waren schrecklich. Also in der Klinik selber war es so, oh Gott, du kriegst ein Kind, wie schade. Das war's mit deiner Karriere. Aber auch so in meinem Umfeld, nicht meine Familie, aber sonst das Umfeld, jetzt hast du ein Kind, jetzt hörst du aber auf zu arbeiten, ne? Und also wohin man guckte, wurde einem ein schlechtes Gewissen gemacht. Und es gab keine Kitas. Das erste Mal in Mitte der 80er Jahre, wenn der Staat sozusagen die Gesellschaft geholfen hat, war, wenn das Kind zur Schule kam. Und da ging es morgens 3 bis 4 Stunden zur Schule. Das heißt, es war wahnsinnig schwer und mit ganz viel schlechtem Gewissen und Hetze und Zerrissensein verbunden. Und als das zweite Kind geboren ist, konnte ich nicht mehr auch Vollzeit, Nachtdienste, Wochenenddienste, es war mir zu viel. Und dann habe ich zum ersten Mal mit diesem Superchef damals, der auch wusste, wie die Nöte von jungen Müttern sind in der Gynäkologie gerade. Und einer Frauenbeauftragten in der MH durchgesetzt, dass ich mit einer anderen Kollegin, die 3 Kinder hatte, und ich hatte diese 2 Kinder, mir eine Stelle teilen durfte. Also zum ersten Mal Teilzeit gearbeitet. Und beim 3. Kind war ich so erschöpft, dass ich eigentlich aufgeben wollte. Und da sind wir umgezogen nach Stanford. Und die hatten dort die Haltung, wow, ihr habt 3 Kinder, die müssen ja zur Schule gehen und das kostet alles viel, wenn das gute Schulen sein sollen und gute Ausbildung. Ihr seid beide Ärzte. Wie können wir euch helfen? Wie können wir euch helfen, Beruf und Familie zu vereinbaren? Und das war so ein Gefühl der Befreiung, wenn man keine Vorwürfe kriegt, sondern Unterstützung, dass ich das nie vergessen habe. Wir haben dort Zwillinge bekommen, dann, also wir sind mit 5 Kindern wiedergekommen. Ich habe mir geschworen, dass du lässt dir nie wieder schlechtes Gewissen einreden und du sorgst dafür, dass die Dinge besser werden. Und daraus hat sich dann ergeben, dass ich als Familienministerin das Elterngeld eingeführt habe, die Vatermonate eingeführt habe. Und als das eingeführt war, fiel mir auf, da ist noch eine Riesenlücke zwischen dem ersten Jahr und der Schule. Also wir brauchen Rechtsanspruch auf einen Krippenplatz und Kindergartenplätze. Und da hat die ganze Geschichte dann angefangen, dass wir das durchgesetzt haben. Also haben die Jahre in Stanford sehr, sehr geprägt, was ich als Familienministerin dann auf den Weg gebracht habe.
Aber weil Sie vorhin Angela Merkel angesprochen haben, ich glaube, sie war schon eine der Personen, die ihr Leben auch geprägt hat, oder?
Aber ja. Ich weiß noch, als sie noch Oppositionsführerin war, das war 2005, und dann sollte das Schattenkabinett aufgestellt werden. Und ich war Sozialministerin in Niedersachsen und ich hörte im Radio, dass am Montag die Oppositionsführerin ihr Schattenkabinett vorstellt. Und dann dachte ich so, alle reden immer darüber, dass ich Teil dieses Schattenkabinetts bin oder nicht. Ich habe keine Ahnung. Und dann habe ich gedacht, jetzt traust du dich mal und fragst da in Berlin nach, soll ich mir vom Montag freinehmen und vielleicht nach Berlin kommen oder ist das nicht geplant? Und dann bekam ich einen ganz netten Anruf von ihr. Damals siezten wir uns noch. Und sie sagte, ich habe gehört, ich soll mit Ihnen telefonieren. Also es wäre schön, wenn Sie am Montag dann nach Berlin kommen. Und dann habe ich gesagt, ja, und was soll ich genau tun? Dachte so, vielleicht Familienministerin. Ja, Sie kümmern sich dann um Familie, Rente und Soziales. Und ich so, oh, Hilfe. Aber da, so, da ging es los. Und was sie gemacht hat, was toll war bei ihr, sie hat mir viel Freiheit gelassen. Also das ganze Thema Familienpolitik, da war sie, sie hat immer unterstützt. Sie hat mir vor allen Dingen viel geraten, weil ich die politischen Abläufe nicht kannte und nicht wusste, wie Politik funktioniert. Aber sie hat sich nie inhaltlich eingemischt, sondern immer gesagt, das ist deine Verantwortung, wenn du es für richtig hältst, dann mach das, geh deinen Weg. Und das hat einen enormen Schwung für diese 4 Jahre als Familienministerin auch gegeben.
Sind Sie Freundinnen, kann man das sagen, mit Angela Merkel?
Ja.
Also Sie haben auch heute noch Kontakt mit ihr?
Ja, wir haben heute noch Kontakt und ich werde mein Leben lang Kontakt halten. Ich habe so viel von ihr auch gelernt. Auch was Standfestigkeit angeht. Und was.
Ja, das bewundere ich auch, was sie aushalten musste.
Ja,
sie hat ja auch
am Anfang
nie reagiert.
Ihrer Zeit.
Also, sie hat sich ja auch nichts anmerken lassen. Also.
Ja, und sie ist immer charakterfest geblieben, immer auch ist standfeste, auch egal wie die Angriffe waren, auch wie übel zum Teil. Gerade am Anfang ihrer Zeit, wie viel sie da auch angegriffen worden ist.
Ja, auch das Optische, das fand ich immer. Also das macht man ja bei Männern, macht man das ja nicht. Bei einer Frau wird dann immer sofort auch die Optik kritisiert und das war bei Angela Merkel ähnlich schlimm wie bei Helmut Kohl. Aber ich glaube, an ihm ist es mehr abgeprallt. Ich weiß es nicht. Aber
nein, sie ist schon eine herausragende Persönlichkeit und eine gute Freundin.
Können Sie sich noch erinnern an den Moment, als sie Ihnen das Du angeboten hat? Nach wie vielen Jahren?
Oh, das weiß ich nicht mehr. Das kann ich nicht mehr sagen. Ein paar Jährchen wird es gewesen sein.
Weil das ist ja dann auch so ein Moment, wenn man dann auf einmal per Du ist, dass man es überhaupt aussprechen kann.
Ja, ja.
Also, dass man sich traut.
Das stimmt. Aber das muss irgendwo in der Zeit der Familienministerin gewesen sein. Also zwischen 2005 und 2009 irgendwo.
Aber wenn Sie jetzt sagen, ich müsste Sie heute mal anrufen, weil ich vielleicht doch einfach mal mit einem Menschen reden müsste.
Kann ich jederzeit.
Können Sie jederzeit?
Ja, jederzeit. Ja. Und würde ich auch nutzen, wenn ich das bräuchte.
Ein weiterer Moment, der Sie, glaube ich, sehr geprägt hat, Ihre ganze Familie, jetzt auch wieder das Thema Brüssel, Sie leben wieder hier. Sie haben ja eine Schwester verloren, die ist ja an Krebs gestorben. Da war sie, glaube ich, 11, Ihre Schwester?
Ja, meine kleine Schwester war 11, ich war 13. Das war hier in Brüssel und das war eine dunkle Zeit. Also
das verändert, hat Sie wahrscheinlich auch als Kind verändert, aber die ganze Familie wahrscheinlich.
Das hat uns sehr verändert als Familie. Ich habe als Kind noch in Erinnerung die Hilflosigkeit meiner Eltern und die Verzweiflung, vor allen Dingen, wenn die Schmerzen kamen. Und es muss damals so gewesen sein, dass auch die medikamentöse Behandlung von Schmerzen halt nicht gut genug war. Das erinnere ich vor allen Dingen, die Schmerzen, die meine Schwester hatte und die Verzweiflung meiner Eltern zu Hause, weil man einfach ihr nicht richtig helfen konnte. Und dann diese vielen, vielen Monate des langsamen Sterbens, das war ganz bitter. Damals war es auch so, dass die Medizin gerne die Kinder in der Klinik hielt und meine Mutter wie eine Löwin darum gekämpft hat, dass das Kind so viel wie möglich zu Hause war, was richtig ist. Heute macht man das auch so. Und das hat mich sehr geprägt. Ich glaube, das ist mit ein Auslöser auch, warum ich später Medizin studiert habe. Und dann starb sie. Wir zogen um, quasi 8 Wochen später nach Deutschland. Und dann wurde 3 Monate nach ihrem Tod mein 5. Bruder geboren. Und dann veränderte sich auch die Familienstruktur. Davor waren wir 2 Jungs, 2 Mädchen, 2 Jungs. Und dann waren wir ich, ein Mädchen und 5 Brüder. Das war alles ganz anders. Dann Deutschland und Pubertät. Also es war ein Rieseneinschnitt in meinem Leben gewesen. Weil die kleine Schwester ist eben, wie so kleine Schwestern sind, ganz wunderbar. Wir waren 2 Jahre auseinander und haben alles geteilt.
Beste Freundin gewesen wahrscheinlich auch, Schwestern.
Sie war einfach immer da und ich war auch immer für sie da. Und gerade weil wir 2 ältere und 2 jüngere Brüder hatten, haben wir auch ganz fest zusammengehalten. Und das hat mich auch nochmal gelehrt, wie wichtig es ist, den Moment zu genießen, weil er kann jederzeit vorbei sein.
Aber das heißt, Ihre Schwester ist hier beerdigt, in Brüssel, oder?
Nein, gerade weil es so war, dass wir aus Brüssel wegzogen und in Deutschland eigentlich nicht genau wussten, wo wir Fuß fassen, ist sie beerdigt in Österreich, auf einer Alm, wo wir seit 1960, meine Eltern, sind und die Familie immer noch ist.
Bis heute auch?
Bis heute.
Das Familienort.
Ja.
Und denken Sie heute vielleicht jetzt auch, wenn man selbst älter wird, und denkt man da mehr zurück an die Schwester, die gestorben ist?
Also ja, es kommen andere Erinnerungen doch wieder hoch. Und ich habe auch einen Bruder, der gestorben ist, da war er 55 erst, auch an Krebs. Und da kommen oft dann auch so Gedanken, vor allen Dingen mit den anderen Geschwistern. Also mein Bruder, wir sind ganz, ganz eng miteinander. Diese Gedanken, wie wichtig es ist, sich zu vertragen und miteinander durchs Leben zu gehen, denn da gibt's ja immer Höhen und Tiefen mit Geschwistern, weil die Zeit schnell vorbei sein kann.
Sehen Sie sich regelmäßig mit den Geschwistern, also mit den Brüdern?
Ja, wir machen das also einmal im Jahr.
Ja gut, aber immerhin.
Nur wir Geschwister.
Ohne Partner dann?
Ja, nur wir Geschwister und das sind schöne und bewegende Momente und wir machen immer irgendwas, wir treffen uns in irgendeiner Stadt. Und dann klönen wir und unternehmen was zusammen und verbringen einfach, also das Wichtigste ist eigentlich zusammen dann reden.
Aber mit 5 Brüdern oder mit 5 Brüdern aufzuwachsen, ist, glaube ich, auch hilfreich in Ihrem Job, oder?
Das hat mir enorm geholfen.
Männliches Gehabe können Sie ganz anders einordnen, oder?
Ja, das ist mir im Nachhinein erst klar geworden, dass ich also von meinem 13. Lebensjahr an war ich von 5 Jungs umgeben. Und da lernt man sich durchsetzen und standfest sein. Die sind robust. Und für mich war das immer Normalität. Aber im Rückblick habe ich dann verstanden, dass das mir ganz viel Rüstzeug mitgegeben hat, wenn ich dann auch, sagen wir, ziemlich robuste Männer als politische das Gegenüber erlebe, dass ich diese ganzen Mechanismen gewohnt bin und auch das Gehabe zum Teil gewohnt bin.
Und gewisse Verhaltensstrukturen, die Männer ja gerne mal ausüben gegenüber Frauen. Ja.
Und einfach auch standfest sein. Das lernt man dann auch.
Und man wächst wahrscheinlich beschützt auf, oder? Mit 5 Brüdern?
Also ich habe es immer als Vorteil empfunden. Ich fand es immer wunderbar und habe es sehr genossen. Die Reaktion der Menschen war immer entweder, ach du Ärmste mit 5 Brüdern, oder, oh du Glückliche, was wirst du verwöhnt. Aber ich habe es halt immer als normal empfunden.
Und die Frauen ihrer Brüder, also die Schwägerin, verstehen Sie sich mit denen auch gut?
Ja, das sind Gott sei Dank ganz wunderbare Frauen. Und das macht auch ganz viel aus. Also, dass man mit den Schwägerinnen in diesem Falle zurechtkommt. Und das sind tolle Frauen. Also.
Und haben die auch alle so viele Kinder wie Sie?
Die haben viele Kinder. Wenn ich
wie viele sind es? Also wie viele Nichten, Neffen? Wie viele sind das dann insgesamt?
Also mein Vater hatte, glaube ich, als er starb, 32 Enkelkinder. Jetzt müsste ich das alles aufteilen.
Und die kannte er alle, ja? Er kannte auch die
Namen? Ja. Nein.
Weil 32 Enkelkinder. Und jetzt ja schon ganz viele Urenkel. Dann
jetzt ganz viele Urenkel. Fragen Sie mich nicht nach der Zahl. Das sind viele, 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 ja.
Aber Sie wollten immer Kinder haben und immer viele Kinder haben.
Ja, das habe ich mir immer gewünscht. Und ich glaube, wenn man in so einer großen Familie aufwächst, dann will man entweder auch oder wünscht man sich viele Kinder oder man möchte am liebsten gar keine Kinder. Kommt drauf an, wie die eigenen Erfahrungen gewesen sind. Aber ich bin enorm glücklich in dieser großen Familie gewesen und habe selber erlebt, wenn man viele Kinder hat, wie viel Dynamik auch unter den Kindern ist und wie viel die sich auch gegenseitig stützen, helfen, aber auch erziehen. Also wir haben diese typischen Muster auch gehabt, dass je älter mein Mann und ich wurden und je mehr Kinder da waren, die kleineren, längere Leinen hatten und die größeren dann sagten, das geht aber so nicht. Also ihr müsst jetzt nochmal strenger sein und angefangen haben, die Kleinen mitzuerziehen, weil mein Mann und ich vielleicht etwas zu großzügig und zu relaxed geworden sind.
Gut, die Energie geht auch irgendwann aus,
irgendwann
oder?
Waren wir müde und ja.
Aber Ihr Mann wollte auch eine große Familie oder mussten Sie ihn überzeugen?
Nein, der hat auch drei Geschwister. Insofern ist also eine Familie mit vier Kindern aufgewachsen und fand das von Anfang an toll.
Dass Sie eine so lange Ehe führen dürfen und eine glückliche Ehe, Sie beide, also jeder geht seinen Weg und trotzdem das Gemeinsame, das ist auch ein großes Glück, oder?
Ich empfinde das als einen ganz großen Segen. Und ich denke oft so, wenn man heiratet, dann denkt man, oh, die Liebe könnte nicht größer sein. Aber was man lernt im Laufe der Jahre, ist, dass die Liebe tiefer wird. Und das ist eine ganz besondere Erfahrung. Und ich glaube, diese ganzen Erfahrungen auch mit den sieben Kindern und was wir alles so zusammen durchgestanden haben, auch in Höhen und Tiefen, das bindet natürlich auch enorm.
Und Ihr Mann fordert nicht oder wünscht sich, dass Sie vielleicht mehr zu Hause sind jetzt im Alter?
Ich glaube, wir beide wünschen uns das sehr. Und ich nehme es mir auch immer ganz fest vor. So dieses nach dem Wahlkampf muss das aber jetzt wieder besser werden. Ich weiß, wie schwer das ist, das dann in die Tat umzusetzen. Er kommt jetzt auch manchmal nach Brüssel. Das ist dann einfach auch, dass wir uns sehen und einfach Zeit miteinander haben. Und also wünschen tun wir es uns beide immer, dass wir mehr Zeit füreinander haben. Aber es geht manchmal einfach nicht.
Gibt es so einen Plan B nach den nächsten 5 Jahren, was dann passiert?
Ich habe ganz viele Ideen, aber darüber rede ich nicht.
Also dann im Privaten auch, diese Pläne sind im Privaten, also mit Ihrem Mann zusammen.
Ja.
Vielleicht nochmal eine Weltreise? Oder?
Oh, das muss ich nicht unbedingt, aber ich bin so viel um die Welt gereist.
Ja gut, aber anders dann.
Mal sehen. Aber wir haben schon, das Schöne ist, wir haben ganz viele gemeinsame Leidenschaften und da mache ich mir keine Gedanken, dass uns die Ideen ausgehen.
Ist denn jetzt dieser zweite Wahlkampf, also ist es schwieriger, ans Ziel zu kommen als beim ersten Mal?
Also beim ersten Mal war ich ja, kam ich innerhalb von 24
Stunden.
Wollte ich
sagen, das ging ja sehr schnell. Also ist das jetzt schon jetzt eine andere, ganz andere Herausforderung?
Es ist sehr physisch, sehr körperlich, sehr anstrengend, weil ich das Amt der Präsidentin habe und streng getrennt davon als Kandidatin. Es ist aber menschlich eine unglaubliche Bereicherung, weil ich jetzt in diesen ganzen Regionen bin und dort diese Menschen auch kennenlerne, die ihre ganz unterschiedlichen Akzente haben. Also man kommt durch Europa, man kommt in Regionen und man kommt in Situationen, in die ich als Präsidentin niemals gekommen wäre. Und das ist toll. Also die Vielfalt Europas auch nochmal zu erleben. Und diese vielen Menschen, die mir dann auch helfen, die sich so einsetzen für dieses Europa und das alles ehrenamtlich machen, das ist grandios. Also das gibt mir unglaublich viel Schwung.
Wo werden Sie am 9. Juni sein?
Morgens denke ich zu Hause wählen.
Und also mit Ihrem Mann zusammen?
Genau. Und dann fahre ich nach Brüssel.
Weil Sie am Eingang gesagt haben, Sie wohnen immer noch hier, ja. Also Sie haben ein Zimmer hier im Parlament. Das ist sehr bescheiden.
Nicht im Parlament,
nein, aber
im Berlimont.
Genau, im Berlimont haben Sie ein Zimmer. Sie sind ja nicht sehr anspruchsvoll, glaube ich, oder was privaten Komfort angeht an Ihrem Dienst. Also Sie könnten ja jetzt auch sagen, Sie haben ja ein Haus oder eine Wohnung. Das brauchen Sie gar nicht, oder? Sie arbeiten dann hier einfach?
Nein, das brauche ich gar nicht. No, und vor allen Dingen, also wenn ich irgendwo außerhalb eine Wohnung hätte, dann müsste die Sicherheit drumherum eine eigene Wohnung wieder haben. Ich müsste abends überlegen, was nehme ich mit dorthin. Also ist wahnsinnig viel Aufwand. Und wie gesagt, hier fühle ich mich enorm wohl in dem, was ich habe. Und man darf nicht vergessen, dass ich ganz viel nicht da bin. Also diese sehr viele Tage sind ja mehr, die ich außerhalb Brüssels bin. Und das ist auch richtig so. Ich muss in Europa unterwegs sein und zum Teil für Europa in der Welt unterwegs sein. Deshalb bin ich, die Mehrzahl der Tage bin ich außerhalb Brüssels.
Also dann empfinden Sie es als überflüssig, wenn Sie sagen, ich brauche hier gar keine Wohnung.
Nein, und ich finde, bin ganz praktisch froh, wenn ich hier also einen Landeplatz habe, den ich gut kenne, der unkompliziert ist, der gemütlich ist. Und der mir es einfach macht in der Routine.
Allerletzte Frage. Wie schwer fällt es Ihnen, wenn Sie Dinge lesen über sich, wo man sagt, A, stimmt's nicht oder B, ist es jetzt unfair? Der erste Impuls ist ja eigentlich, man will reagieren, man will antworten, man will sagen, das stimmt ja alles gar nicht. Muss man sowas lernen?
Ja, und zwar mein Rezept ist nicht lesen.
Okay.
Ich lese diese Dinge einfach nicht.
Nein. Und Ihre Mitarbeiter halten das dann fern von Ihnen?
Ich finde ganz wichtig, dass ich informiert bin, da ist der und der Kritikpunkt draußen. Mhm. Und der ist auch ernst zu nehmen und das sind unsere Argumente. Aber ich kann nur allem immer empfehlen, alles, was über einen persönlich geschrieben wird, nicht lesen, weil das saugt Energie ab. Und wir brauchen Kraft und Energie, um nach vorne zu arbeiten. Also es ist wichtig, man muss die Kritik kennen, man muss mit ihr umgehen können. Das ist die Aufgabe des Presseteams. Mhm. Aber man muss nicht über jeden Artikel beugen, der draußen ist.
Gut, ich danke Ihnen.
Danke auch.